Ich habe meine Predigt überschrieben mit das Ende aller Dinge. Das steht so wörtlich in der Bibel. 1. Petrus 4, Vers 7 bis 11. Im Neuen Testament in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 367. Das Ende aller Dinge. Es ist aber nahe kommen, das Ende aller Dinge. So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine brünstige Liebe, denn die Liebe decket auch der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander, ohne Murmeln. Und dienet einander, ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. So jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort. So jemand ein Amt hat, dass er es tue, als aus dem Vermögen, das Gott darreicht, auf das in allen Dingen Gott gepreiset werde durch Jesum Christum, welchem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieser Text ist an uns Christen gerichtet. Wir sehen das in den Versen vorher, die ich jetzt nicht gelesen habe. Christen sind Menschen, die verstanden haben, dass sie unbedingt die Vergebung Jesu brauchen, um im Gericht Gottes, das auf uns alle wartet, bestehen zu können. Denn wir alle brauchen Vergebung für unsere Schuld und Sünde, um in den Himmel und nicht in die Hölle zu kommen. Deshalb fordert uns Gott in der Heiligen Schrift auf, wir sagen das sehr oft hier, Buße zu tun, ihn anzunehmen, damit er aus uns neue Menschen machen kann, die vom Geist Gottes erfüllt und geleitet werden. Diese Neugeburt oder diese Wiedergeburt macht uns zu einem Christen, zu einer neuen Kreatur, wie es Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu worden. Wer Jesus in Buße und Demut angenommen hat, der ist eine neue Kreatur oder eine neue Schöpfung, wie die Bibel sagt, in der der Geist Gottes wohnt. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Dieses Leben als Christ führt automatisch dazu, wenn wir es ernst nehmen, dass wir andere Sichtweisen bekommen und andere Prioritäten in unserem Leben haben. Denn wer mit Jesus lebt, der ist sich sehr bewusst, wie kaputt wir Menschen sind, wie kaputt ich bin und wie kaputt diese Erde ist. Ohne Jesus ist kein Mensch in der Lage, im Frieden mit Gott zu leben, geschweige denn seelisch gesund zu werden. Ohne Jesus finden wir auf dieser kaputten Erde keinen Sinn, kein Ziel, für das wir wirklich leben wollen und können. Die ganze Fülle der Gottheit, Kolosser 2, Vers 9, erleben wir nur in einem Leben mit Jesus. Nirgendwo anders. Und die Mittel für dieses Leben mit Jesus sind eigentlich sehr einfach. Gebet, Bibel lesen, Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, in der Menschen sind, die Jesus lieb haben. Ein erfülltes Leben im Willen Gottes braucht, wir wissen das, ständig geistliche Nahrung und Ermutigung. Deshalb sehnen wir uns nach Gemeinschaft mit Jesus und wir sehnen uns nach den Geschwistern, die mit uns Jesus lieb haben. Und es ist eine große Ermutigung, wenn ich sehe, dass andere mit mir Jesus nachfolgen und unseren Herrn loben. Allerdings wissen wir, dass dieses Leben als Christ kein Spaziergang ist. Die Bibel spricht sehr oft von einem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Der Teufel, sagt die Bibel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Er versucht, dich zu zerstören, dich zu falschen Prioritäten zu verleiten. Der Satan ist nach 2. Korinther 4, Vers 4, sagt die Bibel, der Gott dieser Welt, der die Menschen verblendet, damit sie die Dinge nicht mehr klar sehen und ihr Leben für Dinge verschwenden, in denen Jesus keinen Platz mehr hat. Und deshalb will unser heutiger Text uns wachrütteln, uns klar machen, mein erster Punkt, unser Leben auf dieser Welt wird bald vergehen. 1. Petrus 4, 7, es ist aber nahe kommen, das Ende aller Dinge, aller Dinge. Mit dieser Feststellung spricht Paulus automatisch die zentralen Fragen unseres Lebens an. Denn wenn diese Welt zu Ende geht, dann wird alles hinterfragt, wofür ich hier auf dieser Erde lebe und wofür ich hier mein Leben investiert habe. Es geht um dein Leben, um den Tod, um Himmel und Hölle, um das Gericht Gottes, das auf alle Menschen wartet. Es geht um die Ewigkeit, die ich entweder im Himmel oder in der Hölle verbringen werde. Und wenn das Ende aller Dinge nahe ist, dann hat das automatisch Auswirkungen auf unser Leben hier und heute. Die meisten Menschen leben ja nur im Hier und Jetzt. Sie denken keinen Augenblick darüber nach, dass dieses Leben ein Ende haben wird. Auch wenn es natürlich eine Tatsache ist, dass wir alle sterben müssen. Dazu kommt, dass keiner sagen kann, wenn es soweit ist, dass Jesus unser Leben beendet. Denn nur Jesus hat, sagt die Bibel, den Schlüssel der Hölle und des Todes. Offenbarung 1,18 sagt Jesus, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Viele Menschen wissen das nicht, aber Jesus wird dein Leben beenden, meines auch. Und dann ist entscheidend, ob du Jesus als deinen Herrn und Heiland anerkannt hast. Und dieses Ende unseres Lebens kann heute passieren. Egal wie fit du dich fühlst, du musst immer damit rechnen. Und wenn du die Vergebung Jesu nicht angenommen hast, dann kommst du in die Hölle. Und das kann kein Mensch mehr ändern, wenn sein Leben hier zu Ende geht. Und wenn Petrus sagt, dass das Ende aller Dinge nahe ist, dann müsste das eigentlich weitreichende Folgen auf unser Leben hier auf der Erde haben. Aber die allermeisten Menschen ignorieren diese Tatsache. Sie leben so, als würden sie ewig leben. Frag mal einen 80-Jährigen. Hat er glaubt, er lebt nochmal 100 Jahre. So, als wäre das Leben hier auf dieser Erde das Wichtigste. Wenn Petrus sagt, es ist aber nahe kommen, das Ende aller Dinge, dann hat das natürlich mehrere Bedeutungen in der Bibel. Der erste Petrusbrief wurde um 65 nach Christus geschrieben. 5 Jahre später wurde Jerusalem und der Tempel im jüdischen Krieg von den Römern zerstört. Über 1 Million, man schätzt 1,1 Millionen Juden, kamen ums Leben. Das nahe Ende aller Dinge könnte auch die Entrückung meinen, von der in 1. Thessaloniker 4 oder 1. Korinther 15 die Rede ist, bei dem es darum geht, dass Jesus kommt und alle seine Kinder von der Erde weg zu sich in den Himmel holt. Wir wissen, dass die Entrückung heute geschehen kann. Dann verlassen alle bekehrten Christen diese Erde und auch die in den Gräbern sind, werden mitgenommen. Dann beginnt die Zeit der großen Trübsal und das Gericht Gottes über dieser Erde. Das nahe Ende aller Dinge kann auch sich auf das zweite Kommen Jesu beziehen, das etwas später stattfindet. und bei dem Jesus auf die Erde kommt, um uns zu richten. Das nahe Ende aller Dinge kann auch das Ende von Himmel und Erde sein, von dem wir in mehreren Stellen der Bibel lesen. So zum Beispiel 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen, als ein Dieb in der Nacht, in welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke drinnen sind, werden verbrennen. Haben wir das gehört? Alles auf dieser Erde wird verbrennen und nicht mehr existieren. Das wird unmittelbar nach dem jüngsten Gericht passieren, bevor Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen wird. Für Jesus sind alle diese Ereignisse nahe, auch wenn sie vielleicht noch einige Zeit weg sind. 2. Petrus 3, Vers 8. Eines aber soll euch unverhalten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Alles, was Gott vorhergesagt hat, ist nahe aus der Sicht Gottes, weil für ihn 1000 Jahre wie ein Tag sind. Aber auch für uns ist das Ende aller Dinge sehr nahe, weil wir alle sterben müssen. Und keiner weiß, wann die Entrückung kommt. Keiner weiß, wenn wir gehen müssen. Morgen schon kann einer aus unserer Mitte fehlen. Das wollte Paulus seinen Zuhörern klar machen. Alle, die den 1. Petrusbrief gelesen haben, sind gestorben von damals. Wir müssen uns das heute auch von Petrus sagen lassen. Es ist aber nahe kommen, das Ende aller Dinge. Und dann müssen wir uns alle fragen, was hat das für unser Leben heute zu bedeuten? Welche Auswirkungen hat die Tatsache, dass unser Leben auf dieser Erde schnell vorbeigeht, schnell zu Ende geht? Welche Lehren ziehen wir aus der Tatsache, dass alles, was wir hier auf der Erde besitzen, vergehen wird? Was lernen wir daraus, dass wir genauso nackt die Erde verlassen, wie wir gekommen sind? Prediger 5, 14 bis 15. Wie er nackend ist von seiner Mutterleibe kommen, so fährt er wieder hin, wie er kommen ist, und nimmt nichts mit sich von seiner Arbeit in seiner Hand, wenn er hinfährt. Das ist eine böse Plage, da er hinfährt, wie er kommen ist. Was hilft's ihm denn, dass er in den Wind gearbeitet hat? Interessant, in den Wind zu arbeiten, für nichts zu arbeiten, das müsste uns doch sehr nachdenklich machen. Natürlich will sich keiner umsonst plagen und sein Leben vollkommen sinnlos für etwas investieren, was er nicht mitnehmen kann. Aber dennoch leben viele Christen so. Wie oft habe ich so gelebt? Wie oft hast du so gelebt? Auch Mose betet im Psalm 90, Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ist es klug, nur für hier und jetzt zu leben? Oder ist es klug, heute so zu leben, dass es nach dem Tod eine Ewigkeit gibt? Diese Frage muss sich doch jeder Mensch stellen. Und vor allem wir Christen müssen sie uns stellen. Das Leben auf dieser Erde ist immer ein Kampf, immer angefochten, immer konfrontiert mit der Sünde von mir selber und von der Sünde anderer Leute. Unser Leben leidet an unserer eigenen Schwachheit, an den vielen Problemen, mit denen wir konfrontiert sind. Die Bibel spricht von Trübsal, wenn sie das Leben hier auf der Erde beschreibt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir hier und heute für den Himmel leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Vergebung haben und in den Himmel kommen. Denn wir sind auf dieser Erde nicht zu Hause. Kinder Gottes, sagt die Bibel, leben für den Himmel. Sie gehören in den Himmel. 2. Korinther 4, 17 bis 18. denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige, über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Habt ihr gehört? Über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Alles Sichtbare ist zeitlich, vergänglich, am Ende wertlos. Wertlos. Für alle Ewigkeit wichtig ist nur das, was wir für den Himmel investieren. Es wäre so wichtig, dass ich das begreife und dass du das begreifst. In unserem Alltag umsetzen. Hebräer 13, 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Suchen wir sie auch wirklich. Auf der Erde haben wir keine bleibende Adresse. Irgendwann wird ein anderer Name an deiner Haustür stehen. Dann hast du diese Erde verlassen. Und dann musst du wissen, wo es hingeht. Wer Jesus hat und zu ihm gehört, der geht in den Himmel und der freut sich auf den Himmel, weil er Jesus kennengelernt hat, der ihm alles vergeben hat. Deshalb spricht die Bibel immer wieder davon, dass wir das ewige Leben ergreifen sollen, hier schon. Wir sollen hier und heute für den Himmel leben, für Jesus leben. Alles andere vergeht. Alles andere bringt dir nichts. Tiefe Geborgenheit, einen Frieden, der nur nie aufhört, gibt es nur im Himmel, nur bei Jesus, nur bei unserem Heiland, der uns liebt, der sein Leben für uns gegeben hat. Was im Himmel an Herrlichkeit und Freude auf uns wartet, können wir uns nicht vorstellen. Am Ende von 1. Petrus 8 lesen wir: So werdet ihr euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Unaussprechliche Freude ist einfach unaussprechlich. Du kannst sie mit menschlichen Worten nicht erklären. Alles, was ich dazu sagen könnte, wäre eine Untertreibung und zu wenig, um das zu beschreiben, was im Himmel auf uns wartet. Deshalb wach endlich auf. Verstehe, was Petrus uns heute sagen will. 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe kommen, das Ende aller Dinge. Wisst ihr, ich predige auch mir, nicht nur euch. Deshalb lebe für Jesus. Trachte zuerst und vor allem nach seinem Reich. Lass keinen Tag vergehen, an dem du keine Gemeinschaft mit deinem Heiland hast, indem du betest und sein Wort liest. Und dann gibt uns Petrus einige praktische Tipps, wie wir unser Leben gestalten sollen, solange wir noch hier sind. Denn wir alle, die wir zu Jesus gehören, haben einen Auftrag, wir haben eine Aufgabe und Gott möchte uns gerne zu seiner Ehre gebrauchen und einsetzen. Und was jetzt kommt, hat nichts mit hochtrabenden theologischen Herausforderungen zu tun. Was jetzt kommt, ist so einfach, dass es jeder Mensch, der Jesus lieb hat, praktizieren kann. Was Jesus von seinen Leuten will, kann jeder machen. Und wenn wir so leben, dann macht das einen gewaltigen Unterschied in einer Welt, die völlig kaputt ist von der Sünde und die gar nicht mehr weiß, wo es hingeht. Zweitens, bete im Vertrauen auf einen Gott, der Wunder tut. 1. Petrus 4, 8. So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Im Anbetracht der Tatsache, dass unser Leben auf dieser Erde bald zu Ende geht und dass diese Erde ohne Jesus völlig verloren ist, seid mäßig und nüchtern zum Gebet. Mäßig und nüchtern heißt, besonnen und nüchtern zu sein. Wer nüchtern ist, verfällt nicht in Panik, weil alles zu Ende geht. Wer nüchtern ist, lässt sich vom Jammerlied dieser Welt nicht anstecken. Wir können und wollen diese Welt nicht retten, weil Gott bereits angekündigt und beschlossen hat, sie zu vernichten. Alles, was diese Welt zu bieten hat, ist dem Untergang geweiht. Alles auf dieser Erde wird im Gericht Gottes verbrennen. Alles, was wir schaffen während unserem Leben. Daran kann kein Mensch etwas ändern. Aber wir können und wollen für Menschen beten, die Jesus brauchen. Und wir können darauf vertrauen, dass Gott Gebet erhört. Wir können alles von Gott und nichts von uns selber erwarten. Und das tun wir, wenn wir nüchtern und besonnen beten. Nicht meine besondere Gebetsleistung, nicht meine besonderen Gefühle machen mein Gebet aus. Nicht meine Gebetsliturgie ist der Schlüssel. Nein, ich bringe Jesus meine Anliegen und ich weiß ganz genau, dass ich ohne Jesus nichts tun kann. Mein Gebet wird nichts erreichen können, wenn Jesus nicht eingreift und wenn er kein Wunder tut. Ich hoffe, dass uns allen klar ist, dass wir die wirklichen Probleme unseres Lebens alle nicht selber lösen können. Ich hoffe, dass uns das klar ist. Wir können mit unseren Sorgen und Kämpfen, unseren Gesprächen mit Menschen nichts verändern. Nur Jesus kann Situationen verändern und Menschen helfen. Nur Jesus kann Wunder tun, Menschenherzen verändern, die wirkliche Heilung und wirkliche Hilfe erfahren. Deshalb brauchen alle Menschen Jesus und nur Jesus allein. Und deshalb beten wir. Und ich frage dich und mich, tust du das? Das ist Arbeit. Betest du täglich ohne Unterlass? Betest du in Demut mit einem ehrlichen Herzen? Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 2 am Ende, ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Stimmt, habe ich erlebt. Jakobus 5, 16 bis 17, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und dann kommt ein Beispiel. Elia war ein Mensch, gleich wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monaten, das sind Monate. 1. Thessaloniker 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Die Bibel ist voller Verheißungen, voller Geschichten, in denen Gott Gebete hört. Gebet bewegt den Arm Gottes. Gebet führt dazu, dass Gott Wunder tut und eingreift. Deshalb tut der Satan alles, um uns vom Gebet abzubringen. Gebet ist immer angefochtene und harte Arbeit. Ich empfinde das so. Aber es ist nichts so wirksam, so nachhaltig wie dein Gebet. Deshalb habe ich inzwischen Gebetslisten, die ich jeden Tag durchbete. Und ich versuche in aller Schwachheit einfach jeden Tag alles zu sagen, eigentlich immer das Gleiche, und bitte ihn um Hilfe. Denn Jesus tut Wunder, Jesus verändert Menschen. Immer wieder habe ich in den letzten Jahren erlebt, wie Menschen verändert wurden, für die ich gebetet habe, ohne dass ich ihnen ein Wort gesagt habe. Aber ich habe täglich gebetet und Gott hat Beziehungen zwischen Menschen geheilt und in Ordnung gebracht. Früher habe ich das Gespräch mit Menschen gesucht, um Probleme zu lösen. Heute suche ich das Gespräch mit Jesus, weil das nichts bringt, wenn du redest. Ich bitte auf Knien um sein Eingreifen in Demut, als Zeichen meiner Ernsthaftigkeit. Jesus hat es gemacht. Lukas 22, 41, Paulus in Apostelgeschichte 20, 36. Auch im Alten Testament haben Menschen auf Knien gebetet, als Zeichen ihrer Demut und Anerkennung, ihrer eigenen Schwäche, dass ich weiß, nur Jesus kann mir helfen. Und es ist interessant, dass Petrus sagt, weil das Ende aller Dinge nahe ist, deshalb müsst ihr noch viel mehr beten. Ist uns das klar? Gebet bewirkt mehr als 1000 Telefongespräche oder sonst eine Kommunikation. Das habe ich selber erlebt. Wir können es uns nicht leisten, nicht zu beten. Es kann nicht sein, dass wir so viel Arbeit haben, dass wir nicht beten können. Das kann nicht sein. Dann haben wir nicht verstanden, dass Gebet mehr wirkt wie jede Arbeit. Und glaubt nicht, dass es einfach ist. Glaubt nicht, dass wir dann Zeit übrig haben. Wer keine Zeit zum Beten hat, der hat nicht verstanden, wie viel wirksamer Gebet ist als irgendeine Arbeit, die wir tun, als irgendein Gespräch, das wir führen, als irgendein Formular, das wir ausfüllen. Ist wirklich so. Nur Beter sind Wundervollbringer. Warum? Weil nur Jesus uns helfen kann. Weil das Ende nahe ist, müssen wir noch viel mehr beten. Deshalb beten wir jeden Montag hier in der Gemeinde, auch wenn das viel zu wenig ist. Ihr müsst jeden Tag zu Hause beten. Und es gibt keine Entschuldigung, am Montag nicht da zu sein. Und ich möchte euch in aller Liebe ermahnen. Es ist ein großes Unglück für uns, dass wir so wenig beten. Gebet ist wichtiger wie jede Predigt, wie alle Dinge, die wir sonst tun. Wisst ihr, wenn ich predige und wir gehen hier raus, in 10 Minuten ist alles weg. Ich habe so oft gepredigt und ich bin ja nicht besser. Drittens, liebe und diene wie Jesus. 1. Petrus 4, 8, so seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet, das hatten wir. Und dann geht es weiter, vor allen Dingen aber habt untereinander eine brünstige Liebe, denn die Liebe decket auch der Sündenmenge. Wir haben davon geredet, dass das Ende aller Dinge nahe ist. Und was sollen wir deshalb tun? Vor allen Dingen aber habt untereinander eine brünstige, was für ein schönes Wort, eine inbrünstige Liebe. So sollen wir uns lieben. Jesus sagt in Johannes 13, 34, ich sage euch nun, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebet habe, auf dass auch ihr einander lieb habet. Das ist ein Gebot. Deine Gefühle sind nicht gefragt. Mach das, zögere nicht, liebe deine Geschwister, weil Jesus es befohlen hat. Und wie soll diese Liebe sein? Nicht geheuchelt, sondern inbrünstig, voller Emotion, echt, herzlich. Gott will, dass wir uns von ganzem Herzen lieben. Warum sollen wir das tun? Denn die Liebe decket auch der Sündenmenge. Wunderbar. Liebe kann keine Sünde vergeben. Vergebung gibt es nur durch das Blut Jesu. Aber die Liebe Jesu, die in uns lebt, kann die Sünde der anderen zudecken. Weil wir wissen, dass wir selber elende Sünder sind. Deshalb haben wir große Nachsicht mit den Fehlern unserer Geschwister. Das heißt natürlich nicht, dass die Sünde okay ist. Das sagt dieser Vers nicht. Aber ich weiß, dass ich sehr viel Vergebung brauche. Und deshalb befehle ich die Geschwister der Gnade Gottes an. Und wenn ich den anderen anschaue, dann schaue ich ihn mit Augen voller Liebe und voller Barmherzigkeit an. Warum? Weil ich das auch täglich brauche und in Anspruch nehmen muss. Die Liebe decket auch der Sündenmenge. Weil ich mir bewusst bin, wie sehr ich auf die Vergebung Jesu angewiesen bin. Ich lebe täglich von der Liebe und Vergebung Jesu und mit dieser Liebe kann ich die Sünde der anderen zudecken und alles der Gnade Gottes überlassen. Und dann 1. Petrus 4,9: Seid gastfrei untereinander, ohne, alte Luther sagt, Murmeln, also ein Groll im Herzen. Die Gemeinde wurde damals verfolgt. Einer musste beim anderen übernachten. Es war gefährlich, zu Hause zu sein. So waren sie über Wochen, Monate und Jahre hinweg nicht zu Hause. Da war es selbstverständlich, dass man sich gegenseitig geholfen hat. Aber auch für uns gilt, dass wir einander besuchen, dass wir uns gegenseitig einladen. Wir sollen füreinander da sein. Und das soll ohne Murmeln, ohne Groll, mit der richtigen Haltung passieren. Nicht aus einem Muss heraus, sondern aus Liebe zu meinen Geschwistern. Und das ist ein Befehl. Warum? Weil das Ende nahe ist. Hier haben wir alle Nachholbedarf, weil wir so beschäftigt sind. Aber unser Herr Jesus will, dass wir uns gegenseitig besuchen, weil das Ende aller Dinge nahe ist. Und dann 1. Petrus 4,10: Und dienet einander ein jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Jesus kam auf diese Erde nur, um uns zu dienen. Und deshalb sollen auch wir einander dienen. Unsere Gaben sind nicht für uns, sondern für unsere Geschwister, die uns brauchen. Die Gaben, die ich habe, wurden mir von Gott geschenkt, um anderen zu dienen. So wollte das Gott haben. Er wollte nicht, dass jeder für sich lebt. Deshalb gibt es keinen Christen ohne Gemeinde. Denn Jesus will, dass wir einander dienen. Wir dienen einander, indem wir füreinander beten, indem wir uns besuchen, uns praktisch helfen, einander beschenken, aneinander Anteil nehmen, nacheinander fragen und vieles andere mehr. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Ein guter Haushalter ist treu in dem, was er tut. Du kannst dich auf ihn immer verlassen. Er ist immer da. Zuverlässig, gewissenhaft. Du musst ihn nicht bitten. Was er tut, tut er gerne für Jesus. Weil alles, was er hat an Gaben, ein Geschenk der Gnade Gottes ist. Jesus will, dass wir treu einander dienen und füreinander leben. Das ist die Art Jesu. Liebe und diene wie Jesus. Ein jeder mit der Gabe, die Gott ihm geschenkt hat. Denn wenn wir so miteinander leben, dann wird Jesus groß gemacht und Jesus verherrlicht. Und mein vierter und letzter Punkt: Rede Gottes Wort und lebe ganz zur Ehre Gottes. 1. Petrus 4,11: So jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort. So jemand ein Amt hat, dass er es tue, als aus dem Vermögen, das Gott darreicht, auf dass in allen Dingen Gott gepreiset werde durch Jesum Christum, welchem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir reden so viel dummes und unnützes Zeug. Hier steht, so jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort. Ermutige andere mit dem, was dir in deiner Bibel wichtig geworden ist. Entscheidend ist nicht deine Meinung, entscheidend ist, was Gott in seinem Wort dir gesagt hat. Rede von dem, was dir wichtig geworden ist. Rede von dem, was du mit Jesus erlebt hast. Rede von deiner Not und deinen Gebetsanliegen. Rede von deinen Niederlagen und geistlichen Kämpfen. Aber vor allem rede von Gottes Wort. Wisst ihr, Gottes Wort ist das einzige Licht, das wir haben. Und Gottes Wort ist die einzige Wahrheit, die die Menschen hören müssen. Die Kraft des Wortes Gottes ist gigantisch. Deshalb lesen wir täglich Gottes Wort. Wer nichts liest, der hat auch kein Wort, das ihn begleitet. Deshalb liest täglich. Beschäftige dich immer mit dem Wort Gottes. Und dann steht hier, so jemand ein Amt hat, dass er es tue, als aus dem Vermögen, das Gott darreicht. Jeder, der eine geistliche Aufgabe oder ein Amt hat, so wie ich es hier habe in der Gemeinde, ist auf Gottes Gnade angewiesen. Alles, was wir in eigener Kraft und ohne Hilfe Jesu tun, ist tatsächlich wertlos. Ist nur heiße Luft generiert. Wir alle, auch ich, sind elende Sünder, auf die Gnade Gottes angewiesen. Und wenn Jesus nicht hilft, kannst du zu Hause im Bett bleiben. Frucht, die kommt, kommt nur von Jesus. Ohne Jesus ist alles, was wir tun, nichts wert. Und dann steht am Ende von Vers 11 noch, auf das in allen Dingen, am Anfang steht, es ist aber nahekommen das Ende aller Dinge, und es kommen wieder alle Dinge, auf das in allen Dingen gepreiset werde durch Jesum, welches sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alles soll zur Ehre Gottes dienen. Alles soll zur Ehre Gottes getan haben. Warum? Getan werden. Warum? Weil nur Gott alle Ehre verdient hat. Alles, was nicht von Jesus kommt, wird nichts verändern. Alles soll auf Jesus hinweisen. Alles soll Jesus in den Mittelpunkt stellen, weil alles von ihm kommt. Weil wir ohne ihn und ohne seinen Beistand nichts tun können. Und wann immer ein Aufbruch passiert oder Gott Segen schenkt, dann war das immer das Werk Jesu. Niemals das Werk einer besonderen Methode oder einer besonderen Person. Alles kommt von Jesus. Ihm gehört alle Ehre. Ihm gehört aller Dank und sonst niemand. In allen Dingen soll Gott gepriesen werden und verherrlicht werden. Wenn hier steht in allen Dingen, dann gilt auch in allen Dingen. Wir machen hier in der Gemeinde viele Dinge. Wir putzen, wir räumen auf, wir betreuen Kinder und Jugendliche, wir machen Kaffee, wir predigen, wir singen, wir rufen an, wir fragen nacheinander, wir laden Menschen ein, wir machen praktische Arbeit. Und was ist die Motivation für das, was wir tun? Auf das in allen Dingen Gott gepriesen werde. Manches kann zur Last werden, wenn wir die falsche Motivation haben. Wenn wir eigene Anerkennung suchen, dann liegt darauf kein Segen. Aber in allen Dingen und in allen Bereichen soll immer Gott gepriesen werden. Das dürfen wir nicht vergessen. Es geht immer darum, Jesus groß zu machen. In unserem heutigen Text ging es um die Ernsthaftigkeit der Jesus-Nachfolge. Denn, 1. Petrus 4, 7, es ist aber nahe kommen, das Ende aller Dinge. Diese Welt, unser Leben, alles auf dieser Welt geht zu Ende. Und dann stehen wir alle vor Gott. Und dann kommt es darauf an, wie wir als Christen für Jesus gelebt haben. Es geht für alle Menschen um Himmel und Hölle. Es geht um den breiten Weg, der in die Verdammnis führt, und um den schmalen Weg, der Jesus Nachfolge, der in den Himmel führt. Deshalb brauchen Menschen Jesus. Sie brauchen seine Vergebung, so wie wir das haben, die wir Jesus angenommen haben. Nur Jesus kann uns den Weg in den Himmel machen. Deshalb wird er nicht müde zu beten. Wird er nicht müde, mit einem Herz voller Liebe den Menschen den Weg in den Himmel zu zeigen. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dieses Wort, für diese Ermahnung, dass das Ende aller Dinge nahe ist, Herr. So oft leben wir in den Tag hinein, ohne uns Gedanken zu machen. Herr Jesus, wir wollen für dich leben. Wir wollen dir nachfolgen. In dir haben wir das Leben, das sich wirklich lohnt. In dir haben wir die Kraft, um alle Schwierigkeiten zu überwinden. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir einander haben. Und schenk, dass diese inbrünstige Liebe auch in unserer Mitte sichtbar wird. In Jesu Namen. Amen.